Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam hier im Park Gottesdienst feiern können. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Erinnerst du dich an deinen letzten Kindergeburtstag? Ja? Oder vielleicht den Kindergeburtstag deiner Kids? Nee, nicht mehr? Bei mir ist das Thema Kindergeburtstag gerade ganz präsent. Nach mehreren Wochen Corona-Dürre in Sachen Begegnung und Verabredungsterminen für unsere fünfjährige Tochter Lotte hatten wir am vergangenen Wochenende eine wahre Geburtstagsflut. Wir hatten ein Wochenende mit drei Mädchen Kindergeburtstagen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Rosa die prägende Farbe war. Und es gab sonst noch eine Sache, die bei allen Geburtstagen gemeinsam war. Was meint ihr, was es war? Was denkt ihr, ist sozusagen Dankeschön? Das hält nicht. Was war das? Einhörner, ja, die waren auch ganz weit vorne. Prinzessinnen auch. Schatzsuche, wer war's? Ute. Ja, erfahrene Mutter, schon selber viele Kindergeburtstage gemacht und sicher auch schon so manch eine Schatzsuche. Die Jagd nach Süßigkeiten und nach Geschenken durch Wald, Wiese und Flur auf der Suche nach etwas Wertvollem. Und in den vergangenen Wochen, an den vergangenen 8 Sonntagen, waren wir auch auf einer Art Schatzsuche. Schatzsuche im Römerbrief. Wir wollten Wertvolles auspacken und Schätze heben. Und so haben wir uns mit den Kernthemen des Glaubens beschäftigt. Oder zumindest mit einigen davon. Mit Kraft, mit der Treue Gottes, dem Glauben an Gott und dem Frieden, den nur er schenken kann. Mit dem Leben, unserem Wollen, dem Geist und am vergangenen Sonntag mit der Liebe. Unsere Schatzsuche heute führt uns ins 13. Kapitel des Römerbriefs. Und auch wenn es noch unzählige Schätze zu heben gäbe im Römerbrief oder auch gesamt, wollen wir heute diese Reihe beenden. Aber ich habe gedacht, oh, wir machen das ganz sportlich und wir heben heute nochmal 3 Schätze. Ihr habt ein paar davon schon mal gehört. Wir wollen die gemeinsam öffnen. Und so hören wir jetzt den ersten Teil unseres Ausschnitts aus dem 13. Kapitel.
Aus Römer 13. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt:
Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst. Liebe Mitmenschen wie dich selbst.
Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist Liebe die Erfüllung des Gesetzes.
Vielen Dank. So ist unser erster Schatz, den wir heute heben wollen, die Liebe. Und es gibt eine Schatztruhe hier versteckt. Und kann die Liebe gerade mal aufstehen und ihr die Schatztruhe Liebe einmal anschauen? Für all die Kinder unter euch an den Eingängen, an den Wartepunkten, da gab's Schatztruhen zum Anmalen. Und ich möchte euch bitten, jetzt einfach in der kommenden Zeit die Schatztruhe schön anzumalen und das hineinzulegen, was euch wichtig ist. Malt einfach mal rein, was ihr für euren Schatz haltet. Die von euch, die letzte Woche schon hier waren, fragen sich jetzt vielleicht, Liebe war doch schon letzte Woche dran. Und da haben wir doch schon ganz viel gehört von der bedingungslosen Annahme Gottes, von dem Gott, der für uns ist und von der Liebe, die seinen Kindern zuteil wird. Wir haben darüber nachgedacht, dass es nicht unsere Umstände sind, sondern dass er es ist, der liebende Vater, der das letzte Wort hat. Und dass uns nichts, aber auch gar überhaupt nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und das ist ein Riesengeschenk, ein großer Schatz. Und wenn wir nun auf das hören, was Paulus im 13. Kapitel sagt, merken wir, dass diese Liebe, die Gott uns schenkt, diese alles übersteigende Liebe aus Kapitel 8, nicht nur für uns selbst gedacht ist, sondern dass diese Liebe durch uns durchscheinen möchte und andere erreichen möchte. So haben die Gebote, das Gesetz, die Tora, ihr Ziel und ihre Zusammenfassung gefunden in der Liebe. Warum? Die Liebe tut nichts Böses, sondern Gutes. Aber was heißt das und wie kann das aussehen? Paulus gibt uns ein paar Beispiele aus den Sozialgesetzen des Alten Testaments. Übrigens Beispiele, die auch Jesus in den Evangelium nochmal, in den Evangelien, wie es da in den Evangelien überliefert wird, erwähnt und bestätigt. Diese Beispiele zeigen uns, wie die Liebe Gottes eine Art Abglanz in unsere Beziehung hineinbringen kann. Wie diese Liebe Gottes als Abglanz in unsere sozialen Gefüge hineinkommen soll und hineinfließen kann. Wie Liebe durch Rahmensetzung oder ich benutze auch mal das böse Wort, wie Liebe durch Regeln Beziehungen gelingen lassen kann. So scheint Gottes Liebe durch, wenn du deiner Frau und deinem Mann oder deinem Mann treu bist. Den Bund, den du vor Gott eingegangen hast, hältst und ihn ehrst. Aber auch, wenn du den Bund, den andere eingegangen haben, schätzt und respektierst, indem du niemandem den Ehepartner ausspannst. Gottes Liebe scheint durch, wenn wir das Leben wertschätzen. Und nicht nur unser eigenes, sondern das Leben jedes Menschen. Ganz gleich, woher er oder sie kommt. Und welche Farbe seine Haut oder ihre Haut hat. Also stehen wir für den Schutz des Lebens ein, in jeder Lebensphase. Von Zeugung bis ins hohe Alter und jede Minute dazwischen. Gottes Liebe scheint durch, wenn ich den Besitz und das Eigentum des anderen respektiere. Und vielleicht schon etwas weiter gedacht, wenn ich von dem vielen, das mir anvertraut wurde, das mir als Leihgabe gegeben wurde, wenn ich davon abgebe, damit nicht ein anderer aus Not dazu verleitet wird, etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört. Gottes Liebe scheint durch, wenn du auf dich selbst achtest, aber in einer gesunden Balance und Ausgeglichenheit, führe dich selbst in Ausgewogenheit, ohne Süchten und Abhängigkeiten Raum zu geben. Kurz und gut zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses, sondern Gutes. Ein schon in den 5 Büchern Moses zu findendes Maxim, das Jesus auch in einer Beispielgeschichte näher erklärt. Eine Geschichte, in der es darum geht, Fremdheit zu überwinden, den anderen zu sehen, sich Zeit zu nehmen und praktisch zu helfen. Ja, sogar finanziell zu unterstützen. Denn nichts anderes tut der Mann, den wir als den barmherzigen Samariter kennen. Aus dem Kompaktkurs seid ihr es vielleicht schon gewohnt. Der Kompaktkurs ist ja unser Kurs zur CT-DNA, der jetzt schon seit ein paar Wochen läuft und noch eine Folge vor sich hat. Im Kompaktkurs gibt es immer am Ende eine Challenge. Ich dachte, ich packe die Challenge jetzt mal in die Mitte und so möchte ich euch ebenfalls eine Challenge vorschlagen. Schaut euch einmal um und die, die zu Hause bei YouTube zuschauen, schaut euch gedanklich um. Geht die Leute mal durch, die euch in dieser Woche begegnet sind, die Leute, die euch auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Uni begleitet haben. Das ist in Corona-Zeiten alles immer so ein bisschen schwierig mit den Beispielen. Und vielleicht ist es auch für uns gut, die wir hier im Park sind, nochmal an die Leute zu denken, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, aber vielleicht auch die, die wir in der kommenden Woche treffen werden. In all ihrer Unterschiedlichkeit und mit dem einen oder anderen haben wir mehr zu tun. Mit dem einen oder anderen haben wir vielleicht noch ein Hühnchen zu rupfen oder ein gerupftes Huhn gemeinsam zu verspeisen. Und ich lade euch ein zu einem Perspektivwechsel. Wie sieht Gott diese Schar Menschen, die sich jetzt hier trifft oder die Menschen, an die du gerade gedacht hast, mit all ihren Macken? Und davon habe ich jede Menge. Ihr könnt gerne Tim fragen oder Lotte. Lotte weiß die noch besser als der Tim. Aber nicht nur mit den Macken, sondern auch mit den Lieblichkeiten, mit den liebenswerten Eigenschaften. Und ich möchte uns herausfordern, in der kommenden Woche mal etwas für jemand anderen zu tun. Sei es eine WhatsApp, eine SMS oder für diejenigen, die eher so ein bisschen oldschool sind wie ich, eine Postkarte, die du jemandem schreibst mit einem einfachen, oh, ich danke Gott, dass es dich gibt. Du bist toll und ich mag an dir das. Und da kommt dann so eine dieser Lieblichkeiten rein. Oder ihr schreibt einen Vers auf, der euch bewegt, der euch wichtig geworden ist und schickt ihn an eine Freundin oder an einen Freund zur Ermutigung. Vielleicht fragt ihr bei euren Nachbarn, ob ihr die Kinder mal für eine Stunde nehmen könnt und mit ihnen auf den Spielplatz geht, um ihnen eine Pause zu gönnen. Oder ganz praktisch beim Umzug helfen, beim Holzhacken, beim Fensterputzen, einen Kaffee kochen für jemanden, der gerade einen braucht. Vielleicht bietet ihr jemandem an, für ihn zu beten. Wie das aussieht, dieses etwas für den anderen tun, das sei eurer Kreativität anbefohlen. Ich habe euch nur ein paar Beispiele gegeben. Aber worum es geht, ist, dass ihr euren Mitmenschen seht, euch Zeit nimmt und vielleicht mal praktisch anfasst. Wir haben einen zweiten Schatz zu heben, den Schatz, den wir eben auch schon in der Einleitung gehört haben, den Schatz des Lichtes. Dazu hören wir den zweiten Teil aus dem Römer 13, Verse 11 bis 14.
Römer 13. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt.
Vielen Dank, Tina. Da bräuchte ich mal die zweite Schatztruhe. Das ist die Schatztruhe mit dem Licht. Licht hat im Leben von Paulus eine ganz besondere Bedeutung. Natürlich ist das Licht wichtig, denn ohne Licht geht nichts. Keine Photosynthese, keine Wärme, kein Leben. Aber für Paulus hat Licht noch eine ganz besondere biografische Bedeutung. Auf einer seiner Reisen kam es zu einer denkwürdigen Begegnung. Er hatte es sehr eilig. Ausgestattet mit Briefen, die seine Mission besondere Bedeutung zumaßen und diese auch gerechtfertigt haben, reiste er Richtung Damaskus, um dort diejenigen, die Jesus nachfolgten, zu verfolgen. Er wollte sie stoppen, er wollte dieser neuen Bewegung Einhalt gebieten. Nun ja, aber Gottes großes Aber kam dazwischen. Mittags, ganz unerwartet, umleuchtete ihn ein großes himmlisches Licht. Er fällt zu Boden und begegnet Jesus, hört ihn ganz persönlich zu ihm sprechen. Dieses Licht sahen seine Begleiter, die Worte hörten sie nicht. Und die Bedeutung der Begebenheit hatten sie auch nicht verstanden. Es war die Klarheit dieses Lichts, die Eindeutigkeit dieses Lichts, die Begegnung mit dem Licht der Welt, mit Jesus, die Paulus dann vollkommen veränderte. Nicht nur seine Sicht der Dinge, sondern sein gesamtes Leben, seinen gesamten Werdegang. In Licht, in Finsternis hineinbricht, kann Veränderung geschehen. Und hier in unserem Text ermutigt uns Paulus, die Waffen des Lichts zu ergreifen. Ein martialisches Bild. Und ich muss gestehen, natürlich geht mein erster Gedanke, wenn ich Waffen des Lichts höre, Richtung Herr der Ringe. Bei euch geht's vielleicht woanders hin, bei mir geht's Richtung Herr der Ringe. Die neuen Gefährten, die der Finsternis Einhalt gebieten wollen und die Finsternis Mordors mit dem hellen Licht des Westens begegnen wollen. Und so denke ich nicht nur an diese Fiole von Galadriel, sondern besonders an Gandalf. Diese bemerkenswerte Szene. Wer hat denn Herr der Ringe gesehen? Kann nur mal damit ich ja. Ja, ach, ihr wisst alle genau, wovon ich rede. Die bemerkenswerte Szene, wo Gandalf auf dieser Brücke steht in Khazad-dûm, in Moria, ne? Und wo der Balrog, dieser Fürst des Finsternis, ihm gegenübersteht. Und er sagt, und ich sage das auf Englisch, ist ein bisschen imposanter, ich sage es danach nochmal auf Deutsch. I am the servant of the secret fire, wielder of the flame of honor. You cannot pass. Und dann geht der Stab runter und die Brücke, ihr wisst, ne, was ich meine. Im Deutschen, ich bin der Diener des geheimen Feuers und Gebieter der Flamme von Anor. Du kannst nicht vorbei. Das Bild von Waffen für Mittelerde, ja, da passt das. Aber was ist mit dem Bild von Waffen für uns und hier? Und ich denke, an dieser Stelle ist es gut daran zu erinnern, dass Gottes Wort nicht nur für unsere Zeit und für unsere westliche Gesellschaft geschrieben wurde. Waffen und der Einsatz derer ist für viele Menschen was Alltägliches. In Kriegssituationen zu stehen, ist für viele Menschen jeden Tag an der Reihe. Wenn ich an unsere Zeit in Ruanda denke, wenn der Kampf ums Überleben ein essentieller ist, wenn der Krieg nicht weit zurückliegt und immer wieder an den Grenzen neu zu entflammen droht, dann ist diese Sprache, der Paulus sich hier bedient, nicht fremd, sondern bekannt, normal. Und wenn Paulus hier von den Waffen des Lichts spricht, helfen mir hier und heute in Marburg seine anderen Briefe, um das mit Leben zu füllen, um das verstehen zu können. So zum Beispiel ein Abschnitt aus dem Thessalonicher Brief. Dort heißt es, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Glaube, Liebe, Hoffnung sind Waffen des Lichts. So geht es hier unter anderem um sprachfähigen und reflektierten Glauben. Ein Glaube, der unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Kommilitonen, die Eltern von den Schulis oder der Kindergartenkindern erreichen möchte. Der Glaube nämlich an das Licht der Welt, an Jesus Christus, der in die Finsternis hineinkam. Der Glaube an den Mensch gewordenen Gott, der um deinet und um meinetwillen am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und der sich Beziehung mit jedem Einzelnen von uns wünscht, der uns beauftragt hat, Boten seiner guten Nachricht zu sein. Eine Waffe des Lichts ist die handelnde Liebe, von der ich schon am Anfang gesprochen habe, und die Hoffnung auf Rettung, der Ausdruck verliehen wird. Nicht erst am Sterbebett, sondern im Alltag. Und wir können dieser Hoffnung in unsere Stadt hinein, in unser Land hinein Ausdruck verleihen. Und das Ganze nicht morgen. Nicht kommende Woche, nicht nach dem Urlaub oder den Sommerferien oder nach der nächsten Gehaltserhöhung, sondern jetzt. Paulus hat eine wirklich große Dringlichkeit in seinen Worten. Es ist Zeit, aufzuwachen, den Pyjama auszuziehen und sich erkennbar als Kinder des Lichts zu zeigen und so zu leben. Und so sind wir schon beim dritten Schatz, dem Leben. Die dritte Schatzkultur, die wir auspacken wollen. Paulus lädt uns ein, gemeinsam ein einwandfreies Leben zu führen. Und wie wir den Beispielen, die er gewählt hat, um es den Römer zu verdeutlichen, entnehmen können, geht es ihm hier um Selbstführung. Es geht ihm darum, nicht sich destruktiven Mustern hinzugeben und in Abhängigkeiten zu verfallen, sondern darum, aktiv das eigene Leben zu gestalten. Nicht in Schräglage zu geraten, ein Schattendasein zu führen, sondern gute Selbstfürsorge zu treiben. Und ich weiß, es ist ein hoher Anspruch, der unserer Wirklichkeit manchmal weit entfernt ist. Und es geht hier nicht um Perfektion, sodass der Gedanke, ach, ich schaffe das ja eh nicht, dann lasse ich es gleich, nicht zulässig ist. Nein, wir alle stolpern, wir alle fallen hin und wir alle werden müde. Aber Paulus will uns wachrütteln. Er sagt, steht auf, gewöhnt euch nicht Dinge an, die euch kaputt machen, sondern zieht Jesus an. Denn nicht allein aus eurer Kraft, sondern ihr seid gemeinsam mit ihm unterwegs. Wie kann das aussehen? Oder wie sieht das aus? Für diejenigen von euch, die noch nicht wirklich mit Jesus unterwegs sind, ist das eine Einladung, ganze Sache mit ihm zu machen und herauszufinden, wer dieser Jesus ist und wer er für dich ganz persönlich ist. Rede mit ihm. Jesus, ich möchte dich in mein Herz einladen und ganze Sache mit dir machen, denn du kennst mich. So oder so ähnlich kann ein erstes Gespräch mit ihm anfangen. Und wenn dir noch Sachen unklar sind, dann sprich jemanden an, der schon etwas länger mit Jesus unterwegs ist, dem du vertraust und dem du deine Fragen stellen kannst. Oder bete mit jemandem. Wir haben hier gleich Mitarbeiter, die gerne mit euch beten. Und auch zu Hause für alle YouTuber. Wir haben auf unserer Homepage ein Gesprächsangebot. Wende dich an uns, wenn du Fragen hast. Und die gleiche Einladung gilt auch für alle die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Zieh ihn an. Er ist bei euch alle Tage. Lass ihn nicht am Sonntag nach dem Gottesdienst im Park oder im Christhaus oder wo auch immer du Gottesdienst feierst, sondern nimm ihn mit. Mit an deine Arbeitsstelle, in deine Schule, in deine Uni. Zieh ihn an und lass seine Liebe in deine Beziehungen hinein. Sein Licht deinen Alltag durchdringen. Und lebe als neuer Mensch, als neue Kreatur, als Kind des Lichts. Denn wir sind alle eingeladen zu ihm. Amen.